Ich lese aus Römer 12, die Verse 14 und 17 bis 21. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn ein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem.
Hallo auch nochmal von mir. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich wirklich, heute predigen zu dürfen. Und ich war in Potsdam vor ein paar Wochen, ist gar nicht so lange her, aber heute sehe ich euch. Weil wenn man bei euch vorne auf der Bühne steht, ist es doch dunkel und die Scheinwerfer, ich habe die ersten zwei Reihen gesehen und es freut mich, euch zu sehen und auch Leute hier aus Cottbus heute zu sehen, einige, die ich nicht kenne. Das ist toll, dass ihr hier seid und ich freue mich, über einen spannenden Text heute mit euch zu reden. Ihr habt ihn gerade schon gehört, vielleicht kommen schon ganz viele Fragen in euch auf, aber... Nur die Ruhe, wir gehen langsam da rein und gucken mal, was in diesem Text so steht. Ich habe vor 3 Monaten circa einen Brief bekommen von unserer neuen Hausverwaltung, von unserer Wohnung. Und wer uns schon mal besucht hat in unserer Wohnung, weiß, und das erzähle ich den Leuten noch gerne, ich bin super dankbar für unsere Wohnung. Wir leben total gerne da, es ist total toll, wir haben tolle Nachbarn. Aber wer uns besucht hat, weiß auch, dass in unserem Haus so ein paar Dinge, die eigentlich normal sind, irgendwie nicht funktionieren. Wie zum Beispiel das Tor, was unten, jetzt ist es gerade gar nicht da, aber das Tor, was jetzt eigentlich die letzten 4 Jahre da war, das geht einfach vom Wind immer auf. Also man kann Türen nicht richtig abschließen. Die Klingel draußen funktioniert auch nicht. Das sind so Sachen, die man dann irgendwie gemerkt hat. Und wenn man dann mal bei der Hausverwaltung angerufen hat, kriegte man lustige Antworten, wie zum Beispiel... Ja, also das mit der Klingel, wo ist denn jetzt das Problem, dass die nicht funktioniert? Weil das Tor ist ja eh immer auf, da können die Leute einfach so reingehen. Das waren Antworten, die ich gekriegt habe. Und dann gab es verschiedene Sachen, es gab noch mehr Geschichten, ich kann euch da gerne noch ein bisschen was erzählen. Irgendwann kriegten wir auch dann nochmal diese Meldung von den Nachzahlungen, von den Nebenkosten. Die waren unfassbar hoch, aber gar nicht die Heizkosten, die vielleicht jetzt in Zukunft zu uns kommen, sondern irgendwelche Reinigungskosten, die in diesem Haus angefallen sind. Und wer unser Haus kennt, weiß auch das. Mit der Reinigung ist nicht so das Beste eigentlich da. Und dann kam dieser besagte Brief vor so 3 Monaten. Und in diesem Brief ging es eigentlich darum, dass die neue Hausverwaltung oder die Hausverwaltung, die jetzt da ist, war so Teil auch schon irgendwie die alte, die waren irgendwie so zusammen, jetzt die Idee hatte, wir kriegen neue Briefkästen. Finde ich gut, weil die gingen auch schon immer so von alleine auf. Also Leute konnten uns auch sowas reinmachen, das war manchmal auch nicht unpraktisch. Aber in diesem Brief wurde dann gesagt, in einem sehr, meiner Meinung nach, unverschämten Ton, dass doch jetzt bitte die Mieter mal darauf achten sollten, dass dieses Haus doch mal gut mit umgegangen werden, dass die Briefkästen und dieses Haus in diesem Zustand ist, liegt ja nur an uns Vermietern und wir sollten uns doch jetzt bitte mal bemühen, vernünftig auch mit den neuen Briefkästen umzugehen. Und ich habe diesen Brief gelesen und habe mich gefreut, dass es neue Briefkästen gibt. Aber in mir stieg die Wut auf. Ich dachte so, ey, ich bin jetzt seit 4 Jahren, ein bisschen mehr als 4 Jahren wohne ich in diesem Haus und die Briefkästen sahen auch genauso schon aus, als ich hier hingezogen bin. Und auch ich weiß, die anderen im Haus, wir sind es nicht, die hier alles die ganze Zeit kaputt machen. Das ist einfach, es muss einfach mal gemacht werden. Und die Wut stieg in mir auf, immer mehr und immer mehr. Und ich fing an, in meinem Kopf ganz bestimmte Dinge zu denken, bestimmte Argumente, all das wieder aufzurufen, was ich in den letzten Jahren auch schon erlebt habe mit der Hausverwaltung, alles in mir irgendwie hochkochen zu lassen. Und dann war es soweit, ich habe gesagt, so, jetzt muss es raus. Ich habe mein Telefon genommen, habe mir vorher sogar noch ein paar Notizen gemacht und habe angerufen, wollte eigentlich mit dem Chef sprechen von der Hausverwaltung, bin nicht durchgekommen, sondern dann war die Sekretärin da. Und ich habe, was dann folgte, einen 4-Minuten-Monolog gehalten, was doch alles nicht unsere Schuld ist, sondern also die Schuld von der Hausverwaltung und wie schlecht und wie es doch nicht sein kann, in so einem Ton uns jetzt so einen Brief zu schreiben. Als ich so fertig war, nach den 4 Minuten, kam in mir so der Gedanke, war das jetzt eigentlich nötig, so zu reagieren? Ich hatte vorher schon mal kurz gedacht, sollte man nicht vielleicht, hätte ich auch was irgendwie anders machen, aber nein, meine Wut war da. Und dann hatte ich so am anderen Ende diese Sekretärin von der neuen Hausverwaltung. Ich dachte, war mir so Gedanken, okay, hat sie es jetzt verdient, sich das jetzt von mir so lange anzuhören, weil sie ist auch noch nicht so lange dabei. Und sollte ich nicht irgendwie anders eigentlich reagieren? Ich bin Christ, ich bin sogar Pastor. Sollte ich nicht vielleicht nochmal durchatmen und dann auf eine gute Art und Weise konstruktive Kritik äußern? Wie könnte es nicht eigentlich auch anders gehen? Und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt bei euch, wo es euch ähnlich geht wie mir, wo man irgendwas hört, irgendwas, wo Leute einen verletzen, wo man irgendeinen Kommentar kriegt oder irgendwie wie so ein Brief vielleicht auch oder was ganz anderes. Und in einem selbst fängt es an zu kochen und zu brodeln. Und es sind ganz viele Gedanken und Dinge, die da irgendwie rumschwirren und kreisen rum. Und man baut sich, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der das immer direkt raushaut, aber in meinem Kopf, gerade vielleicht nach so einer Situation, sitze ich dann nachher auf dem Fahrrad oder zu Hause und oder liege abends im Bett und kann nicht schlafen. Und dann gehe ich die Argumente durch. Was hätte ich dem, was hätte der verdient, dass ich ihm das jetzt noch sage? Und so geht das nach und nach und ich lege mir die Worte zurück. Und ich glaube, solche Momente, vielleicht nicht mit einer Hausverwaltung, wo Konflikte einfach so entstehen, die kennen wir alle. Die kennen wir alle in unserem Alltag. Immer und immer wieder kommen solche Sachen. Und ich glaube, allein wenn ihr mal zurückdenkt an die letzte Woche, an das, was da war, wie viele Momente oder wie viele Situationen fallen euch ein, wo eure Interessen, eure Forderungen, eure Wünsche mit denen von irgendeiner anderen Person kollidiert sind? Denkt mal ganz kurz drüber nach. Wo ist an irgendeiner Stelle, wo ist das in der letzten Woche allein schon passiert? Ein Missverständnis da, ein unbedachtes Wort hier, eine gereizte Situation, weil ich vielleicht zu wenig geschlafen habe. Ich glaube, wir kennen das alle. Und wir reagieren vielleicht nicht immer so wie ich, dass wir den Hörer greifen und dann richtig loshauen. Aber es steckt irgendwie in uns drin, dass wir sagen, wir müssen irgendwie darauf reagieren. Und ich merke auch in Gesprächen mit Leuten hier in Cottbus und bei mir selbst, es gibt eigentlich so 2 Möglichkeiten, wie wir normalerweise darauf reagieren. Da gibt es einmal, dass wir sagen, ich kämpfe jetzt zurück. Manchmal vielleicht direkt und ich sage der anderen mal, was an ihr alles so schlecht ist, der anderen Person. Manchmal passiert dieses Zurückkämpfen aber auch ein bisschen indirekter. Und das ist vielleicht sogar noch mal ein bisschen befriedigender vielleicht in dem Moment erstmal, dass man denkt, man haut gar nicht zurück, sondern man sucht sich Fürsprecher. Man redet mit anderen Leuten über diese Person und sagt, ey, guck mal, was ich rede mit euch jetzt über meine Hausverwaltung, guck mal, wie schlimm das ist. Und versucht, den anderen schlecht zu machen und kämpft sozusagen im Verdeckten gegen diese Person. Also man kämpft zurück, das ist so die erste Möglichkeit. Ich glaube, eine zweite Möglichkeit ist, dass wir sagen, nee, ich kämpfe nicht zurück, ich ziehe mich zurück. Und da gibt es vielleicht auch verschiedene Facetten, vielleicht einmal, dass du sagst, nee, ich ziehe mich zurück, ich will mit dieser Person gar nichts mehr zu tun haben, die mir das angetan hat, die das gesagt hat. Ich habe jetzt die Woche einen Artikel gelesen, lustigerweise, wo die Autorin gesagt hat, ich verschwende keine Kraft mehr für Egoisten. Und ihre Aussage war, wenn Leute euch Unrecht antun, wenn Leute irgendwie schlecht sind, die sind es nicht wert, dass wir uns überhaupt mit ihnen beschäftigen. Das kostet uns zu viel Kraft und vielleicht kennt ihr den Spruch, begib dich mit guten Leuten und die Leute, die irgendwie was Schlechtes in dein Leben reinbringen, die sind es gar nicht wert, dass du dich mit ihm beschäftigst. Es ist nicht mal wert, zurückzukämpfen. Wir können es aber auch zurückziehen, indem wir das gar nicht so machen, weil wir sagen, die Leute sind es nicht wert, sondern wir fressen die Sachen in uns rein. Und vielleicht kennt ihr das auch. Und das geht mir, glaube ich, ganz oft so. Diese Gedanken, die dann aufkommen und man dreht sich und frisst das so langsam in sich rein und bleibt aber so ein bisschen in dieser Opferrolle. Man spricht es vielleicht auch Sachen gar nicht an, weil man Angst hat, vielleicht auch manchmal, dass der Konflikt noch mehr ausbricht, noch größer wird, eskaliert. Und man ist scheinbar so friedlich und friedfertig mit allen Leuten um einen herum, aber in einem selbst brodelt es. Und wenn man die Person das nächste Mal wieder sieht oder die irgendwas gemacht hat, dann kommt alles wieder hoch. Und es ist nicht wirklich Frieden gerade dann da. Und das sind so verschiedene Situationen, Möglichkeiten. Es gibt vielleicht auch noch ganz andere, aber das sind so welche, die mir begegnen in meinem Leben und auch bei, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, so zwei Möglichkeiten, zurückzukämpfen oder sich zurückzuziehen mit den verschiedenen Facetten. Und wir haben in unserem Gottesdienst eigentlich immer so eine Zeit, wo nicht nur der hier vorne, der predigt, immer die ganze Zeit regnet, sondern wo wir die Möglichkeit haben, auch, dass wir uns untereinander so ein bisschen austauschen. Deswegen würde ich jetzt heute euch an dieser Stelle mal die Frage stellen, wozu, wenn ihr so an euren letzten Konflikt vielleicht denkt, der jetzt zurücklag, groß oder klein, ihr müsst den jetzt auch nicht nennen, aber denkt mal kurz drüber nach und tauscht euch dann mal immer so zu dritt oder viert aus, wozu neigst du? Bist du der, der zurückkämpft, direkt oder vielleicht indirekt? Oder bist du, sagst, ich ziehe mich zurück oder ich breche, so wie wenn ein Konflikt ist, dann bin ich weg, das tue ich mir nicht an, oder der das in sich reinfrisst? Dreht euch vielleicht immer so zu dritt oder viert mal ein bisschen zusammen und ihr habt jetzt mal so 4-5 Minuten Zeit, euch darüber auszutauschen, wozu neigt ihr? Viel Spaß. Ich weiß, sowas ist spannend, dann auch voneinander zu hören. Ich muss euch leider trotzdem unterbrechen, weil sonst der Gottesdienst und die im Kinderprogramm da denken, was redet ihr denn so lange? Und wir haben immer noch nicht zu Ende. Ihr habt aber nachher die Möglichkeit, einfach weiter zu quatschen beim Essen, weil ich glaube, es ist ja auch cool, mal voneinander zu hören. Manchmal kriegt man das ja gar nicht so mit und denkt, nur ich bin irgendwie so, ich reagiere so. Aber ich glaube, wir alle reagieren auf die ein oder andere Art und Weise so. Manchmal liegt es auch an der Situation und an der Person. In manchen Umfeldern fällt es uns vielleicht auch ganz leicht, recht souverän zu reagieren. Aber ich glaube, gerade je näher eine Person auch zu uns steht, wenn es vielleicht sogar in einer Beziehung ist oder in der Familie oder eine direkte Abhängigkeit auf der Arbeit zu meinem Chef oder was auch immer ist, desto komplizierter wird es dann auch. Und es ist gar nicht so einfach. Und wir verhalten uns vielleicht manchmal auf der einen oder anderen Weise zurückkämpfen oder auf einer vielleicht nicht ganz so guten Art und Weise sich zurückzuziehen. Aber in dem Text, um den es heute geht, den ihr gerade auch gehört habt, in der Textlesung von Melissa, die es vorgelesen hat, zeigt Paulus eigentlich ein Verhalten auf, was anders ist und was eine andere Art ist, wie wir in Konflikten uns verhalten können. Und ich möchte heute mit euch da mal reinschauen und auf zwei Punkte ein bisschen näher gucken. Das erste ist, was bedeutet es eigentlich, verändert in Konflikten zu leben? Und das zweite, wie ist das möglich? Also was ist das überhaupt, was Paulus hier beschreibt, was wir gerade gehört haben? Und wie ist das überhaupt möglich? Und ich finde, Paulus, als ich mich damit beschäftigt hat, führt hier eine sehr spannende Perspektive auf, eine sehr spannende Art und Weise und aber auch herausfordernd. Ich glaube, als ich so reingegangen bin, habe ich gemerkt, dass Paulus spricht hier eigentlich von so drei Ebenen, wie so drei Kreise, wie wir in Konflikten umgehen können. Das erste finden wir direkt, dieser erste Kreis in Vers 14, und da sagt Paulus, es fängt innen bei uns an. Also der erste Kreis ist in uns. Ihr könnt gerne im Programmheft mitlesen. Da heißt es in Vers 14, segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Das, was Paulus hier beschreibt, betrifft zuerst einmal uns selbst, sagt er, wenn es in Konflikten geht. Und als ich diesen Brief bekommen habe von der Hausverwaltung und ich nochmal drüber nachgedacht habe, was da in meinem Kopf vor sich gegangen ist, dann könnte man das, glaube ich, sehr gut in diese Kategorie Verfluchen einordnen, was da alles, manches vielleicht sogar noch drin war, was ich dann auch nicht gesagt habe, weil ich es doch noch zurückgehalten habe, wo ich mich so geärgert habe. Und das war ja ein sehr kleines Ding und ich bin mir überzeugt, dass manche von euch Dinge in ihrem Leben erlebt haben, die um einiges schlimmer waren, wo Leute euch verletzt haben oder euch was angetan haben, was eine Kategorie wie Hausverwaltung ist, ein bisschen blöd, total sprengt und was ganz anderes ist. Und dieser Brief steht auch in einem Kontext, wo Paulus das an Christen schreibt, die Dinge erlebt haben, wo Leute ihnen feindlich gegenübergestanden haben, das noch viel krasser war. Und die Dinge, die viel schlimmer waren. Und ihr kennt es vielleicht in solchen Situationen, dass wenn ihr dann an diese Person denkt, die euch das getan hat, dass diese Person so nach und nach in diesem Gräuel, den man dann irgendwie so hat, nach und nach fast so ein bisschen was Menschliches verliert. Diese Person wird eigentlich nur noch zu diesem Täter, der mir dieses Böse angetan hat, der so ungerecht zu mir ist. Und in einen steigt so ein bisschen wie, vielleicht bei euch nicht, bei mir kenne ich das manchmal, wie so ein Hass in einem auf. diese Person verflucht man vielleicht sogar innerlich. Und Paulus sagt, es soll aber bei uns innen anfangen und er sagt, segnet die, die euch verfolgen, verflucht sie nicht. Die, die euch Schlechtes wollen, betet für sie für Gutes, könnte man es auch ausdrücken. Und ich möchte euch eine Situation aus nicht aus meinem Leben, sondern aus dem Berufsleben von meiner Frau erzählen. Es wäre cooler, wenn sie jetzt hier wäre, sie ist gerade bei den Kindern, deswegen versuche ich es stellvertretend zu machen. Ihr könnt sie gerne nochmal danach befragen, wenn ihr wollt, danach. Meine Frau ist gerade in Elternzeit, aber eigentlich ist sie Krankenschwester im OP und hat da viele Jahre gearbeitet. Und in einer Berufssituation vor ein paar Jahren hatte sie eine Situation, dass ihr Chefarzt in der Chirurgie ja alle ziemlich, ziemlich schlecht behandelt hat. Also auf eine Art und Weise, die wirklich nicht gut war. Er war absolut cholerisch, total streng und war immer nur am Motzen und am Meckern, hat dauernd schlechte Bemerkungen gemacht, hat Leute beleidigt und verletzt, hat rumgeschrien. Und es war so das schlechteste Arbeitsklima, was man sich ungefähr so vorstellen kann, so wie sie erzählt hat. Und immer wieder beschimpfte er Renate, ihre Kollegin, die Assistenzärzte. Und er hat natürlich nie was falsch gemacht, sondern immer nur die alle anderen. Und Renate meinte so, ey, dass irgendwann so richtig hilflos war, weil sie kannte ja auch nicht raus aus dieser Situation, die anderen auch nicht. Er war der Chefarzt, es musste operiert werden und man war irgendwie da drin und er stand sowieso über allem und sie merkte so, wie in sich, und ich habe das damals schon mitgekriegt, wie in ihr so wirklich Wut, schlechte Gedanken und Hass richtig über diese Person, über diesen Chefarzt aufgekommen sind. Wo sie sagte, ich eben von Mal zu Mal, jedes Mal wieder, wenn dann nach der OP irgendwie eine Kollegin da weinend saß, weil es so schlimm war, wo sie gemerkt hat, diese Gedanken wurden immer mehr und immer und immer mehr. Und irgendwann meinte Renate, ich habe es jetzt nochmal gefragt, war es so, dass sie auf einmal selbst erschrocken war über die Gedanken, die sie gerade über diesen Arzt hatte. Und das war so ein Moment bei Renate, wo sie meinte, was denke ich denn da gerade eigentlich? Für sie war dieser Arzt nur noch der Tyrann. Und irgendwann kam ihr dann in dieser Situation, wo sie so erschrocken waren, diese Worte auch aus diesem Text so in den Sinn. Und sie meinte, ich will so nicht denken, selbst wenn das Verhalten so schlecht ist. Und sie hat angefangen, und was ich sehr mutig finde, sie hat angefangen, zu beten. Aber sie hat gesagt, ich bete nicht für meinen Arzt, meinen Chef, dass er sich jetzt immer anders verändert oder verhält, sondern ich bete zuallererst für mein Herz, dass Gott mich verändert, meine Gedanken. Und dann Gott, vielleicht ändere auch was an dem Verhalten. Aber ich will nicht diesen Hass, in diesem Hass gefangen sein, jedes Mal, wenn ich ihn sehe und nur so von ihm denken. Und sie hat dieses mutige Gebet gesprochen, Gott, verändere mich, ihn in den Augen zu sehen, wie du ihn siehst. Und das in so einer Situation. Es klingt vielleicht für euch oder für den einen oder anderen wie ein ziemlich dummes Verhalten. Warum sollte ich jetzt bei mir anfangen und für mich irgendwie beten, wenn doch ganz klar der andere, der Täter ist, der das Schlimme macht. Aber Renate meinte, dass sich nach und nach tatsächlich was verändert hat, aber zuerst in ihr. Das war nicht mit einem Mal, sie hat das Gebet gesprochen und dann war alles gut. Aber so nach und nach in einem Prozess fing es an, ihre Gedanken zu ändern. Dieser Hass, den sie auf diesen Chefarzt hatte, ging nach und nach weg. Und sie konnte gar nicht mehr die ganze Zeit nur schlecht von ihm denken. Sie konnte nicht nur noch diesen Tyrann sehen, der alle da irgendwie schikaniert, sondern sie hat ihn wirklich irgendwie mit anderen Augen gesehen. Stück für Stück, nicht mit einem Mal. Und das hat dann nach und nach tatsächlich auch das Verhalten im OP geändert. Nicht, dass der auf einmal der Liebste, das Lamm war und nur noch lieb geredet hat, aber er fing auf einmal an, ja, sie mit Namen anzusprechen, was man denkt, könnte man ja auch, aber so schlimm war es, mit Namen anzusprechen oder auch mal lobende Sachen zu sagen. Und irgendwie war bei Renate nicht mehr die Angst, oh, ich muss jetzt mit dem wieder operieren, sondern es hat sich was verändert und es fing bei ihr an. Sie war in der Lage, Gutes zu beten und ihm Gutes zu wünschen, diesem Arzt. Und das hat was verändert. Und ich glaube, das ist ein bisschen was Paulus hier schreibt, wenn er sagt, segnet die, die euch verfolgen, verflucht sie nicht. Und das ist nicht einfach und vieles sträubt sich vielleicht in uns auch dagegen. Aber das ist eine bewusste Entscheidung. Ich komme damit zu Gott, ich sage es ihm, ich will bei mir anfangen. Und das heißt nicht, versteht mich nicht falsch, dass wir nicht Unrecht auch Gott sagen dürfen und auch Unrecht manchmal ansprechen sollen. Ey, das geht so nicht, darum geht es gar nicht. Aber es geht erstmal um mein Herz. Mit dem all dem Hass, der uns ja auch beschäftigt, uns vielleicht nicht schlafen lässt und der ganze Groll, der da drin ist. Und ich kann die Entscheidung treffen, bewusst zu beten und zu sagen, ich will ihn segnen, ich will für Gutes beten. Und das fängt, das ist der erste Kreis, das fängt bei uns an. Und dann geht es weiter, das ist der zweite Kreis, ihr könnt gerne lesen, in Vers 17 heißt es, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, sondern bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten mit jedermann, gegenüber jedermann. Und dann am Ende von Vers 18, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist so der zweite Kreis, man könnte sagen, der erste so in uns, der zweite Kreis so um uns herum. Lebt so, sagt Paulus hier, dass ihr nicht zurückschlagt und auch so, lebt so, dass ihr eigentlich nicht der Grund seid, warum andere vielleicht verletzt werden oder leiden, sondern lebt in Frieden. Bemüht euch darum, gut zu leben, sodass es anderen Menschen hilft und nicht noch mehr runterzieht. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wenn hier einfach so steht, lebt mit allen Menschen in Frieden, merkt man vielleicht, und vielleicht kennt ihr das auch, das liegt ja gar nicht manchmal in meiner Hand. Wie soll ich denn mit anderen in Frieden leben, weil zu so einem Konflikt gehören ja mindestens, meistens zwei Personen irgendwie dazu. Es ist gar nicht so einfach. Manchmal ist es nicht in unserer Kontrolle, wirklich in Frieden mit anderen zu leben. Und das ist eine Realität, dass das schwierig ist. Und deswegen finde ich es total cool, dass auch hier in dem Text so eine Einschränkung drin ist. Vers 18 heißt es, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und manchmal bedeutet das Gute zu tun, vielleicht auch zu erkennen, wo meine Grenzen sind. Wo ich alle Dinge getan habe und dann merke, ich kann keinen Menschen zwingen, dazu mit mir in Frieden zu leben. Ich habe das nicht in meiner Hand. Manchmal habe ich vielleicht alle Mittel ausgeschöpft und manchmal brauchst du vielleicht Zeit, brauchst vielleicht nochmal einen erneuten Anlauf. Vielleicht sind es Wochen, die ins Land gehen, vielleicht Monate, vielleicht Jahre, vielleicht ist ein Leben lang, erst am Ende des Lebens, irgendein Konflikt, den wir vielleicht zu Leuten in unserer Familie haben, dass er gelöst werden kann. Und vielleicht erleben wir es auch nie. Denn für wahre Versöhnung irgendwie braucht es zwei Leute. Manchmal braucht es Zeit. Und manchmal ist es auch irgendwie nicht in unserer Hand. Aber Paulus schreibt hier trotzdem, bemüht euch um Frieden. Tut euren Teil daran. Seid bereit, wieder zuzutun. Betet, das war der erste Kreis, lebt mit Frieden mit den Leuten um euch herum. Auch die, die euch vielleicht was Böses wollen. Das ist der zweite Kreis. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter, wo es vielleicht erstmal so sehr noch relativ unter unserer Kontrolle um uns herum ist, gibt es quasi noch einen größeren Kreis. Und das ist vielleicht so der herausforderndste Teil dieses Textes, wenn ihr an eine konkrete Person denkt, wo ihr wirklich denkt, pff, die ist schwierig, die macht mein Leben sehr schwierig oder die hat mir was angetan. Er sagt nämlich hier in Vers 20, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Was das eigentlich heißt, ist, es ist noch einen Schritt weiter. Nicht nur ich mache nichts irgendwie Schlechtes und kämpfe nicht zurück, sondern ich gehe proaktiv, könnte man sagen, und tue dem, der mir etwas Schlechtes tut, noch etwas Gutes. Ich helfe ihm, ich setze mich für ihn ein. Das ist ein gegenteiliges Verhalten. Es bedeutet, meinem Feind etwas Gutes zu tun. Nicht nur nicht zurückzuschießen, sondern sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Und vielleicht kennt ihr, wenn ihr schon mal in der Bibel ein bisschen gelesen habt, eine berühmte Predigt von Jesus, die Bergpredigt, wo Jesus selbst auch etwas darüber sagt. Und er sagt da einmal sehr provokanten Sätze auch, er sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also dieser dritte Kreis, der noch größer ist, ist die Feinde zu lieben. Die, die euch das Schlechte angetan haben. Und dieses veränderte Verhalten, diese drei Kreise von innen nach außen, die sind kein Kampf zurück, die sind auch nicht einfach nur ein Rückzug, die sind auch nicht einfach nur passiv zu sein, sondern es ist was sehr Aktives, ohne den anderen irgendwie fertig zu machen. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder andere von euch, ja, so in der Theorie und vielleicht auch mit so einer Hausverwaltung, da kann ich mir das noch vorstellen, so zu leben. Da kann ich das möglich, da ist das vielleicht möglich, aber ist das nicht, wenn wir ehrlich sind, Jesus kann das vielleicht, aber ich, das ist doch weltfremd. Wenn du weißt, wie diese eine Person ist und gerade wenn es vielleicht sehr eng ist, meine Eltern, mein Partner oder mein Chef oder Dinge sind, die wirklich schlimm sind, die mir angetan haben. Und das möchte ich gar nicht hier runterreden. Wie soll das denn gelingen? Wie ist das möglich? Wie können wir so ein verändertes Verhalten haben? Ich fände es ja schon super, wenn es funktioniert, aber ist das realistisch? Und das ist mein zweiter und letzter Punkt. Wie ist das denn eigentlich möglich? Wie können wir so ein verändertes Verhalten bekommen? Und schaut nochmal in Vers 19, da schreibt Paulus, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Rächt euch nicht und richtet nicht. Und wisst ihr, was Gott ja eigentlich sagt, ist so, dass Gott eigentlich zu uns sagt, wenn er sagt, raus aus meinem Stuhl. Ich sitze auf dem Richterstuhl. Ich entscheide und ich richte. Und ich tue es. Das ist ein Problem, aber ich will es machen. Es ist meine Sache. Und es ist so, als ob Gott uns sagt, du kennst die andere Person nicht. Du weißt nicht wirklich, was diese Person, die dir Unrecht getan hat, verdient hat. Du sitzt da mit deiner Wut, mit deinen ganzen Gedanken, die dich da hochsammeln und hochstauen. Und du weißt, vielleicht denkst da drin, ich weiß ganz genau, was diese Person jetzt verdient hat. Aber Gott sagt, ich weiß es. Ich bin der Einzige, der richtet und der es wirklich weiß. Und vielleicht wird das klarer, was das ein bisschen heißt, was das sehr herausfordernd ist. Wenn du zum Beispiel denkst, stell mal vor, eine Person hat euch angelogen. Ziemlich direkt und oft, und es war nicht nur einfach eine Kleinigkeit, sondern was Größeres. Was ist das, was wir vielleicht denken oder vielleicht auch ausdrücken? Boah, du Lügner, wie kannst du nur? Wie kannst du das nur machen? Wie kannst du mir das antun? Ist eigentlich ziemlich klar, der andere hat das sehr schlimm gemacht und es ist sehr böse. Aber jetzt denkt mal darüber nach, wenn ihr gelogen habt, und wir alle haben schon mal gelogen, wenn wir dann darüber nachdenken, was ist da eigentlich passiert, dann ist die Sache manchmal gar nicht mehr so klar. Weil plötzlich, also mir geht es auf jeden Fall so, kann ich sagen, ja, es war nicht richtig, aber in dieser Situation, es war auch kompliziert und es war nicht so einfach und ich habe es vielleicht auch nicht gelernt in meinem Elternhaus, wie kann ich da richtig mit umgehen, es ist nicht so einfach. Die Person, die dir Unrecht getan hat, ist für uns in unserer Wut und Verletzung einfach nur vielleicht sogar das Böse, der Lügner, der uns das getan hat. Aber wenn wir auf uns selbst schauen und dann merken, okay, da ist Lüge, dann merken wir manchmal, wie viel komplizierter es doch manchmal ist, dass es komplexer ist, vielschichtig und wir manchmal vielleicht irgendwie denken, ich wusste gar nicht, wie ich anders reagieren könnte. Und ich glaube, die Realität liegt gar nicht auf der einen oder auf der anderen Seite irgendwie, das ist gar nicht so schlimm und es gibt genau Gründe oder der andere ist das Böse, sondern es liegt irgendwie in der Mitte. Aber wenn du wütend auf jemanden bist, glaube ich, schaut Gott dich an und das drückt das ein bisschen aus, dieser Vers in Vers 19 und sagt, du weißt nicht, was diese Person durchgemacht hat, was diese Person bewogen hat, das jetzt zu tun. Du weißt nicht, wie ihr Hintergrund aussieht. Du weißt nicht, was für einen Tag diese Person hatte. Du weißt nicht, wie ihre Beziehung vielleicht in ihrer Eltern war oder was auch immer. Du kennst die Dinge nicht. Nur ich weiß, was diese Person verdient. Also raus aus meinem Richterstuhl, könnte man sagen. Ich bin der Gott, der wirklich nur gerecht richten kann. Und das mag jetzt klingen wie ein Verharmlosen von Dingen, die andere Leute uns antun. Aber darum geht es gar nicht. Die Dinge sind schlimm und Gott drückt das ganz klar aus. Er sagt, ich werde richten und es wird Gerechtigkeit hergestellt werden, aber ich mache das, nicht ihr, weil ich das gerecht machen kann. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive, die wir brauchen und die uns, glaube ich, auch demütig machen kann, andere Leute vielleicht ein bisschen anders zu sehen. Aber das ist gibt uns nicht die Kraft, wirklich uns dann auch anders zu verhalten. Das ist nicht die Sache, die uns möglich macht, uns in diesen drei Kreisen vielleicht anders zu verhalten. Ich glaube, die Kraft kommt von Gottes Erbarmen für uns. Warum Gottes Erbarmen? Dieser Text, den wir gerade gehört haben, der steht nicht einfach nur so da als Aufforderung, sondern der steht in einem Kontext. Und Paulus leitet diesen ganzen Text ein mit einem Satz ganz am Anfang von dem Kapitel 12. Und dort schreibt er: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, Freunde, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und der Rest des Kapitels, wenn ihr hier in den Gottesdiensten wart die letzten Male, ist dann so eine Aneinanderreihung so von verschiedenen Aufforderungen, wie wir deswegen leben sollen. Aber dieser erste Vers ist super entscheidend, um zu verstehen, dass es nicht einfach nur Aufforderung ist, so, liebt eure Feinde, sondern ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dieses vor Augen geführt heißt eigentlich so an, dass Paulus sagt, blickt das an, guckt darauf, guckt auf das, was ich getan hat, auf mein Erbarmen. Es ist so, wie wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr gerne Bergsteigen geht, so auf den Gipfel, oben am Gipfelkreuz geht und dann oben steht und nach unten schaut auf dieses ganze Panorama und staunend dasteht und darauf schaut und einfach nur ergriffen seid. Und Paulus sagt hier nur, ich habe euch theoretisch erzählt, was Jesus alles so getan hat, sondern er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, ich habe es euch gezeigt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und jetzt lebt so, wie es hier steht. Seht doch darauf. Und Paulus spricht hier von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, für jeden von uns. Darauf sollen wir mit Staunen und Ehrfurcht unseren Blick richten. Und ich glaube, und das sagt Paulus, daher kommt eine Kraft, vielleicht verändert in Konflikten zu sein. Als Jesus am Kreuz starb, zeigt das, glaube ich, zuallererst, dass Unrecht, das uns angetan hat, das wir aber vielleicht auch anderen antun, Schuld keine Lappalie ist, dass es etwas Großes ist. Die Bibel nennt das Sünde. Vielleicht bist du hier und warst auch schon öfter hier und merkst so, wir reden öfter über das Kreuz und dass Jesus da gestorben ist und du hast dich bis jetzt immer gefragt, warum musste denn Jesus wegen mir da irgendwie ans Kreuz? Also was soll das Ganze? Warum ist diese Frage vielleicht bei dir da? Vielleicht ist sie da, weil wir uns diesem Problem und der Ernsthaftigkeit von Schuld, von Sünde gar nicht bewusst sind, weil wir das nicht richtig einschätzen können, wo du sagst, wo habe ich denn da ein Problem? Der Tod Jesu am Kreuz beweist, dass Sünde und Egoismus im Herzen viel schlimmer sind, als wir es vielleicht manchmal glauben wollen. Der Tod von Jesus am Kreuz zeigt, dass Gott die Sünde und Ungerechtigkeit absolut ernst nimmt. All das, wo Menschen einander verletzen, das ist nämlich keine Lappalie, die man irgendwie gut reden kann. Jesus stirbt am Kreuz, damit uns vergeben werden kann und damit wir, auch mit all dem, was wir getan haben, zu ihm gehören können, wenn wir an ihn glauben. Und weil Jesus gestorben ist, dürfen wir zu ihm gehören. Er bezahlt für alle Ungerechtigkeiten, all das, was irgendwie in unserem Leben da ist. Zurückkämpfen oder sich zurückziehen, das ist so ein Impuls, der irgendwie in uns drin ist. Und der ist eigentlich recht einfach und kostet uns erstmal nichts. Kostet nicht viel. Aber ich glaube, zu vergeben und auf eine Person zuzugehen und vielleicht auch so zu leben, wie es jetzt hier Paulus gerade schreibt, verändert in Konflikten, das kostet unfassbar viel, einer Person nochmal eine Chance zu geben und vielleicht nochmal und vielleicht nochmal und das immer wieder zu erleben. Das kostet viel. Und wenn du dich so verhältst, dann ist das herausfordernd, dann ist es nichts Leichtes. Vergeben ist unheimlich kostspielig. Jeden Tag musst du dich vielleicht daran erinnern, ich will diese eine Sache, die mir angetan wurde, nicht daran immer festhalten und immer wieder daran denken und immer wieder hochholen, sondern ich will es loslassen. Und ich sage bewusst vielleicht jeden Tag, vielleicht mehrfach, weil es nicht immer automatisch kommt. Das ist wie eine Entscheidung, da zu sagen, ich lasse vielleicht auch mal meine Faust offen. Und auch sich mit jemandem versöhnen, wenn ich der bin, der anderen Unrecht getan hat, das ist absolut kostspielig und absolut schwer und herausfordernd. Am einfachsten ist es vielleicht so hinzugehen und sich zu rechtfertigen, ja, ich habe vielleicht da Mist gebaut, aber der andere ja auch. Und es ist auch wieder eine Art eigentlich des Zurückkämpfens und so eine Möglichkeit oder ein Versuch hinzukriegen, dass es uns nicht so viel kostet. Es ist viel schwieriger zu sagen, ey, es tut mir wirklich leid. Und sich hinzusetzen und der anderen Person zuzuhören und zu fragen, ey, wie geht es dir eigentlich damit mit dem, was ich dir, was fühlst du gerade bei dem, was ich dir getan habe? Und ich glaube, genauso ist es mit dieser Blick auf Gottes Erbarmen mit uns. Das meint Paulus hier. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, ich glaube, dann können wir nicht einfach sagen, es ist okay, zurückzukämpfen oder sich einfach auf eine schlechte Art und Weise zurückzuziehen. Und je mehr du siehst, was er, glaube ich, am Kreuz getan hat für uns, desto mehr sehen wir, wie vielleicht Wut und Stolz und Hass langsam schmelzen. Das ist meine Erfahrung. Wir haben bei uns im Garten einen Apfelbaum, den haben wir schon lange da und der ist auch schon groß. Und unsere Nachbarin hat uns erzählt, dass dieser Apfelbaum einmal veredelt wurde. Also es wachsen an unserem Apfelbaum verschiedene Apfelsorten. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie sowas funktioniert. Ich habe auch ein paar YouTube-Videos erst dazu gesehen. So einen Apfelbaum zu veredeln, da wird ein Zweig von einem anderen Baum eingepfropft in diesen Baum. Und das geht tatsächlich nur so, indem man den Baum, wo man es einpfropfen will, stark verletzt und reinschneidet. Je tiefer man es einschneidet, desto tiefer kann dieser Zweig in den Baum rein und kann dann Teil von dieser Pflanze, von diesem Baum werden. Und Paulus sagt hier, Jesus Christus sieht dich an und sagt, ich wurde auch verwundet für dich. Ich wurde stark verletzt, damit du Teil von einer intakten Beziehung mit mir sein kannst. Und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen führen, das sagt Paulus hier, wenn ihr euch das vor Augen führt, ich habe es euch hergemalt, welche Liebe Jesus für uns hat, was es ihn gekostet hat, dann verändert uns das vielleicht auch unser Verhalten in Konflikten. Egal, was andere uns antun, es ist nichts im Vergleich zu dem, was wir vielleicht Jesus angetan haben. Und ich schlucke bei diesem Satz. Nichts, was jemand uns angetan hat, ist im Vergleich zu dem, was wir Jesus angetan haben. Und ich schlucke da, weil ich Situationen vor Augen habe, die unfassbar schrecklich sind. Und doch ist es die Perspektive Gottes, das sagt, Sünde ist so ein Problem, dass, und all die Schuld, dass Jesus für uns auch, der Gott, der diese Welt gemacht hat, sein Leben geben musste und wollte. Und ich glaube, wenn wir das sehen oder auch vielleicht langsam anfangen zu verstehen immer mehr, dann kann es uns Kraft geben, aus einer Sicherheit heraus, dass ich zu diesem Gott gehören darf, der mich so liebt, den es alles gekostet hat, auch anders in Konflikten reinzugehen. Und ich glaube, das ist eine tolle Sicherheit und eine gute Nachricht, gerade auch in den Momenten, wo ich denke, ich schaffe das nicht. Ich habe es wieder verkackt und ich habe zurückgekämpft oder ich habe hinter dem Rücken geredet oder ich habe es wieder in mich reingefressen. Auch da dürfen wir diese Sicherheit haben, dass Jesus auch dafür schon bezahlt hat und wir dürfen immer wieder zurückgehen. Und es geht nicht darum, als Christ irgendwann alles automatisch immer perfekt zu machen, sondern Christsein heißt eigentlich ganz oft immer wieder zu diesem Ding zurückzukehren und zu sagen, ich entscheide mich neu und ich blicke auf das, was Jesus für mich getan hat. Und lasse mein Herz von ihm vielleicht schmelzen. Und unsere Predigtreihe heißt Kirche und ich. Und ich merke, wie das unfassbar toll ist an eigentlich diesem Text und an Kirche. Nämlich, dass all das, was Paulus hier schreibt, nicht steht, du sollst das machen, sondern ihr. Er schreibt es im Plural, er schreibt es an Gemeinschaft, er schreibt es an eine Gemeinde. Und ich glaube, es sind Dinge, die wir nicht alleine machen können und wo es ein Riesenprivileg ist, Gemeinde zu haben, andere Leute, die mit uns auf dem Weg sind, wo wir uns auch mal auskotzen können und wo wir sagen können, ich habe nicht die Kraft, diese andere Person zu lieben. Aber wo dann vielleicht andere Leute mit uns zusammen beten, diesen Prozess mit uns zu geben. Und was für ein Segen ist das, zu sagen und zuzugeben, dass man selbst schwach ist, dass man diesen Hass vielleicht in sich spürt. Und dann andere in einer Kleingruppe oder in einer Zweierschaft zu haben, die mit einem da durchringen und einen erinnern an das, was Jesus für einen hat. Und dass selbst wenn ich gerade so denke, dass es nichts ist, was mich jetzt von Gott trennt, sondern ich zu ihm gehören kann. Ich muss nicht und darf nicht alleine kämpfen, nicht in Cottbus und auch nicht in Potsdam. Und das ist ein Riesending, was ich schätze an Kirche. Verändert in Konflikten, das ist nichts, was einfach ist, nichts, was einfach so aus uns rauskommt. Es ist etwas, was sehr kostbar ist und kostspielig. Und es ist etwas, was wir, glaube ich, aus eigener Kraft nicht schaffen können. Paulus endet diesen Absatz mit diesen Worten, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ich glaube, was das eigentlich ausdrückt, ist, alle anderen Wege, die wir vielleicht wählen, die machen, halten uns eigentlich in so einer Spirale aus, zurückkämpfen oder in uns reinfressen, eigentlich nur drin. Und das ist der Weg, wie Böses wirklich besiegt werden kann. Mit Gutem, aus der Kraft und dem Blick auf Gottes Erbarmen. Zu dem Thema Konflikte könnte man super viel sagen. Und es ist nicht alles einfach und schwarz-weiß. Aber ich glaube, das ist eine Schlaglinie, wie wir gehen können. Blickt auf das, was Jesus für euch getan hat. Seht den anderen in diesem Licht. Und fangt an, gemeinsam mit anderen diese Kreise zu gehen. In euch drin, um euch herum und dann vielleicht sogar noch diesen Schritt darüber hinaus. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, auch für so einen herausfordernden Text. Ich danke dir, dass du uns vielleicht auch manchmal vor den Kopf stößt und uns wachrütteln willst. Und ich danke dir, dass wir auch innerlich kämpfen dürfen und auch nicht zu allem einfach Ja sagen müssen, sondern uns in diesen Fragen aber vielleicht nachgeben können, ist da was dran, was du sagst? Jesus, ich danke dir für dein Erbarmen, das mich begeistert, das Paulus begeistert hat und wo, glaube ich, die Kraft steckt. Nicht in Willenskraft zu sagen, ich will jetzt und ich muss jetzt, sondern dass du anfängst, unser Herz vielleicht für andere Menschen zu schmelzen. Ich bitte dich, dass wir Unrecht aussprechen können, ansprechen können, füreinander da sind, uns gegeneinander gegenseitig helfen und gemeinsam diesen Weg gehen. Ich danke dir für Kirche. Und ich möchte dich bitten, jetzt bei jedem Einzelnen von uns, auch in dem, was jetzt noch kommt, in dem Gottesdienst, dass du unsere Gedanken in deine Richtung lenkst und dass wir erkennen, dass du es gut meinst, auch mit so einem Text. Danke, dass du uns liebst und davon bin ich überzeugt. Amen.